Neues aus der Allianz. Dein Update aus den Intranets der Allianz. Die Allianz ist vielfältig und die Podcasts unserer Mitarbeitenden sind es auch. Gesundheitstipps, Infos zum neuen Lernen, Einblick in agile Arbeitsweisen oder zum Diversity Management in der Allianz. Dazu und zu vielen weiteren Themen gibt es Podcasts, die ursprünglich für eine interne Hörerschaft entwickelt wurden, die aber auch für viele von euch da draußen interessant sein dürften. Hör doch einfach mal rein und wenn es dir gefällt, dann abonniere uns doch einfach. Disclaimer: Die Inhalte liegen in der Verantwortung der jeweiligen PodcasterInnen und sind nicht unbedingt die offizielle Sichtweise des Unternehmens. Neues aus der Allianz. Dein Update aus den Intranets der Allianz.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Themas Psyche und Herzgesundheit im Gleichgewicht. Sie hören den Allianz Gesundheitstalk, den Podcast der Allianz Private Krankenversicherung rund um Gesundheit, Prävention und Geschichten, die bewegen. Mein Name ist Sabrina Volkmann und neben mir sitzen erneut meine Kollegin Sabine Jocham und unser Gast Dr. Stefan Waller.
Hallo.
Ja, im zweiten Teil widmen wir uns der transformativen Kraft der Bewegung, denn Sport und körperliche Aktivität sind wahre Alleskönner, habe ich gehört. Sie stärken das Herz und heben gleichzeitig die Stimmung. Aktiv für Herz und Seele lautet deshalb auch unser Motto für diesen zweiten Teil. Und da startet auch gleich die erste Frage. Welche Arten von körperlicher Aktivität empfehlen Sie besonders, wenn es um die Herzgesundheit, aber eben auch um die psychische Gesundheit geht?
Ja, also ich bin ja immer ein Fan der einfachen und logischen Antworten und da gibt es wirklich eine ganz einfache Antwort. Die Art von Sport, beziehungsweise oftmals rede ich schon gar nicht von Sport, sondern einfach von körperlicher Aktivität, weil es gibt ja viele Menschen, die mit dem Begriff Sport schon so ein Problem haben, wo dann schon gleich die Rolle hinzugehen. Letztendlich die Art und Weise von körperlicher Aktivität, die einem Spaß macht, weil man sie dann eben auch mit der größten Wahrscheinlichkeit ein Leben lang durchführen kann. Das ist das wirklich alles Entscheidende. Natürlich gibt es so ein paar Spezialfälle, wo man vielleicht mit bestimmten Extremsportarten bei bestimmten Erkrankungen etwas aufpassen muss. Natürlich muss ich, wenn ich jetzt eine schwerste Herzschwäche habe, dann würde ich jetzt nicht allein irgendwie in unbeobachteten Wässern schwimmen. Das ist alles logisch, aber insgesamt gesehen geht es wirklich darum, etwas zu finden, was ich so oft es irgendwie geht, ja, betreiben kann mit Spaß, bestenfalls auch mit anderen Menschen zusammen in der Gruppe. Gerade Teamsport hat extrem positive Auswirkungen, auch nochmal auf die Psyche speziell. Und ich kann mich eben auch mit anderen, ja, Teambuddies sozusagen natürlich viel besser zum Sport motivieren. Und entscheidend ist einfach, dass ich es irgendwie schaffe, Mittel und Wege zu finden mit Spaß, aber auch ein Stück weit mit Routine und System, die Bewegung, die körperliche Aktivität in meinen Alltag zu bekommen. Ja? Weil das ist mit Abstand, und so motiviere ich auch mal meine Herzcoaches zu Bewegung, mit Abstand das Wirksamste, was ich meinem Körper Gutes tun kann. Ja? Ich hatte vorhin schon, ich sage das bei jeder Gelegenheit, diese Studie erwähnt, die gezeigt hat, dass Menschen nach einem Herzinfarkt, allein wenn sie es schaffen, mal ganz vereinfacht gesagt, ihren Körper täglich ein bisschen in Wallung zu bringen, also täglich zu benutzen, auf Deutsch gesagt, es muss kein Marathonlauf sein, ein bisschen ins Schwitzen kommen, ein bisschen aus der Puste kommen, dann können die alleine dadurch ihr Risiko auf den Herzinfarkt folgenden 4 Jahren zu versterben, einen erneuten Herzinfarkt oder Schlaganfall zu leiden, halbieren. Das schafft keine Pille, schafft keine andere Maßnahme. So, und jetzt kommt der traurige Part, wie viele Menschen schaffen das nach einem Infarkt? Man schätzt weniger als 10%. Warum? Das sehe ich auch bei uns, bei den Coaches. Die sind alle verunsichert, weil sie denken, oh Gott, ich darf doch mit meinem Herz, ist doch angeschlagen, ihm darf ich nichts zumuten, höchstens bis so und so viel Puls und sind total verängstigt, haben kein Vertrauen mehr in ihrem Körper. Und auf diese Weise enthalten sie quasi ihrem Herzen den wichtigsten Schutzfaktor. Ich sage das immer so ein bisschen, wie wenn man ein Rennen fährt, den ganzen Tag in der Box stehen lässt. Das ist genau das Falsche. Unser Herz braucht Bewegung, wie der Fisch das Wasser um ihn herum. Ja? Klar, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt hatte, gehe ich natürlich zum Kardiologen, mache eine Reha und lasse mich sozusagen unter Aufsicht wieder fit machen, damit ich auch wieder das Vertrauen bekomme. Aber auf lange Sicht ist das sozusagen das A und O, dass ich mein Herz wieder ordentlich benutze. Und zur Frage zurück, das Wie spielt da gar nicht so eine große Rolle, als vor allen Dingen etwas zu finden, wo ich dranbleiben kann. Ja, selbst so eine Dinge wie Gartenarbeit, gibt es Studien, perfekt, unter freiem Himmel draußen bewegen, geht nicht besser. Oder so eine Dinge, da denkt jetzt auch nicht jeder gleich an Sport, aber einfach tanzen. Ja? hat man gleich die soziale Komponente dabei, mit anderen Menschen sich bewegen und man merkt es dann auch gar nicht so. Oder im Fitnessstudio, so eine verrückten Sachen wie ein Zumba-Kurs, ne, weil dann letztlich so battle, da macht man richtig Sport und man merkt es gar nicht so, weil man halt den Spaß dabei hat.
Ja.
Also das ist nur, da kann ich nur wirklich zu anhalten zu sagen, guckt einfach, seid offen auch für verrückte Sachen, probiert euch aus und dann guckt, dass ihr das irgendwie in die Routine reinbekommt.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, einfach zu sagen, das muss mir Spaß machen und ich habe auch nicht jeden Tag Lust auf Sport, aber selbst dann sage ich, ich mache jetzt vielleicht heute nicht mein volles Programm, aber ich mache.
Aber danach bist du stolz auf dich und dann macht's auch Spaß.
Ich bin stolz und ich bin jetzt mittlerweile auch stolz, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt nur eine halbe Stunde statt einer Stunde gemacht, aber zu dem Punkt zu kommen im Kopf, das kostet dann auch ein bisschen Aufwand, dass man nicht immer sagt, man muss jetzt das Riesen.
Ja, und das ist eine ganz wichtige Technik, die du da gerade angewendet hast. Don't break the chain. Ne? Also es gibt ja so erfolgreiche Muster, die mit einer Verhaltensänderung gelingt, ne? Weil es geht ja darum, das, was einem gut tut, wirklich in die Routine reinzubekommen. Und das ist tatsächlich ganz wichtig, dass man einfach dranbleibt und diese Routine bekommt. Ja, und wenn man mal sagt, okay, heute fühle ich mich nicht so gut, dann mache ich halt die kleine Runde. Und meistens ist es dann so, wenn ich dann erstmal losgelaufen bin, dann bleibt man auch dran. Ja, es gibt ja auch bei anderen Verhaltensänderungen. Wenn man zum Beispiel sagt, man will sich angewöhnen, jeden Tag ein bisschen was für den Kopf zu machen, ein bisschen zu lesen. Und dann gibt es so einen Trick, dass man sagt, diese Einstiegsbarriere lächerlich klein zu machen, zu sagen, okay, ich lese jeden Tag eine Seite. Mhm. Wenn ich das gemacht habe, check, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt und dann lese ich natürlich auch mehr als eine Seite, weil es mir dann ja auch Spaß macht. Aber das ist, man kann man sich selber so ein bisschen austricksen, ne? Und das Verhaltensänderung kann man lernen. Das sind gute Dinge.
Also kleine Schritte.
Die 1%-Methode. Wer da mal einsteigen will, wer wirklich Verhaltensänderung vorhat, kann ich nur empfehlen. Neujahr kommt jetzt ja auch wieder. James Clear, die 1%-Methode im Original Atomic Habits. Das ist die Bibel der Verhaltensänderung. Und wie gesagt, das hat weniger, was die meisten denken, mit einem stahlharten Willen zu tun, als wirklich ganz einfachen Techniken, die jeder lernen kann. Ja? Also, dass man einfach sich die Dinge, die man für sich beschließt, die man ändern will, die für einen gut sind, die muss man sich ganz, ganz einfach machen. Quasi, dass man drüber stolpert, die Fitnessstudio-Tasche gepackt vor die Tür oder neben das Bett stellen, dass man gar nicht anders kann, als drüber zu stolpern. Und die Fernbedienung fürs Fernsehen, die muss man verstecken, damit man sie gar nicht findet.
Interessanter Ansatz.
Ja, ist so.
Und wenn du über Routinen sprichst, denke ich auch an eine Win-Win-Situation. Kinder schlafen, ich gehe mit der Nachbarin spazieren, habe dort meine Bewegung, gleichzeitig kann ich mich mit ihr austauschen. Ich denke, man muss an die einfachsten Dinge denken.
Ja. Und man muss kreative Wege finden, das sozusagen in den Alltag zu implementieren. Ne? Also zum Beispiel, als meine Kinder klein waren, ne, dann die müssen natürlich betreut werden. Und meine Frau war natürlich auch durch die schlaflosen Nächte oft unten durch. Ja, wie kann ich dann joggen gehen? Dann habe ich halt die Kinder in den Buggy gepackt und mit denen draußen schreiend joggen gegangen. Also oftmals ist es auch ein bisschen Kreativität gefragt. Aber so blöd es klingt, wo ein Wille ist, ein Weg. Man muss einfach ein bisschen kreativ sein und findet dann auch Wege.
Ja, und sich auch die Wege nutzen, den Absolut. Weg zum Kindergarten mit dem Fahrrad zu gestalten, zu Fuß, wie auch immer, um dann die Kinder auch schon...
Man muss es halt angehen. Ja, und ich empfehle auch immer jedem, sich einfach mal ein Teechen zu machen am Wochenende, sich dann mal wirklich auch mit der Partnerin, dem Partner mal sozusagen hinzusetzen und dann einfach mal eine ganze Woche vor dem geistigen Auge Revue passieren zu lassen. Und dann einfach mal zu legen, welche wiederkehrenden Dinge, zum Beispiel Wege, kann ich dann grundsätzlich aktiver gestalten? Gibt es vielleicht Wege, die ich grundsätzlich mit dem Auto zurücklege, die ich vielleicht auch von Entfernung mit dem Fahrrad zurücklegen könnte? Oder die ich vielleicht laufen könnte? Könnte ich vielleicht den Einkauf, was weiß ich, mit einem Lastenfahrrad zurücklegen? Oder so eine ganz einfache Sache, ich hatte es vorhin schon gesagt, Beispiel meine Oma, Gott hab sie selig, halt einfach mal hier und jetzt zu beschließen, ich muss nicht diese ganzen Bequemlichkeiten, die mir das moderne Leben überall anbietet, ungefragt auch wahrnehmen. Ich kann auch sagen, ab jetzt, wenn ich nicht gerade ein Bein gebrochen habe oder umziehe, werden keine Rolltreppen und keine Fahrstühle mehr benutzt. Ne? Habe ich immer wieder Stress mit meiner Familie, weil die immer in den Fahrstuhl reingehen. Mein 7-jähriger Sohn gestern erst und ich sage, pass auf, du hast doch gesunde Beine und der geht einfach in den Fahrstuhl. Und so als kleine Lektion drücke ich dann in jedem Stockwerk dann immer auf den Fahrstuhl und dann ärgert er sich immer wahnsinnig in jedem Stockwerk. Da wird der Fuchs teufels wild. Aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Also warum? Das ist genau das, wofür wir nicht gemacht sind. Der Mensch ist ein Bewegungstier. Wir müssen unseren Körper benutzen, use it or lose it, sonst werden wir krank. Und diese ganzen Bequemlichkeiten des modernen Alltags sind genau das, was uns krank macht.
Ja. Und schon habe ich mit den kurzen Wegen, die man zu Fuß zurücklegt, die 30 Minuten Empfehlung von der WHO erfüllt.
Also absolut. Ja. Und es müssen auch nochmal wichtig, auch diese berühmten 10.000 Schritte, ne? Ist eine super Sache. interessanterweise hat sich auch herausgestellt, dass 10.000 Schritte auch wirklich gut sind. Aber es müssen, ist es ja wie immer in der Biologie, ist ja nicht so, dass jetzt bei 9.999 auf einmal das Beil fällt und dann ist es gesund und vorher nicht. Ne? Also wenn jemand 7.000 Schritte macht, ist auch super. Jede Bewegung ist besser als keine Bewegung. Und was ich auch mal so, das ist jetzt nicht nur auf die Bewegung bezogen, was ich einen super motivierenden Faktor finde, ist, viele Menschen, also das ist auch das Problem mit so einem Podcast, wie so, ne? Man erreicht ja meistens die sowieso schon das Fleißbienchen und das Sternchen haben und schon alles richtig machen und besonders motiviert sind, sich auch noch so einen Podcast anzuhören. Und die, die es am dringendsten nötig hätten, die haben gar keinen Bock zuzuhören. Dabei versuche ich die besonders zu motivieren, weil die können am meisten profitieren, ne? Das ist, habe ich auch mal so in meinen Vorträgen so ein schönes Slide, wo ich hier zwei Personen nebeneinander habe. Einmal so den Menschen, sag ich mal, mit Adipositas, Currywurst futtern und einem Bier und daneben eben so den 45-jährigen Sixpack-Mann mit einer Karotte futtern und so. Und dann sag ich mal, wer profitiert jetzt mehr von einer gesunden Verhaltensänderung? Das ist natürlich der noch viel Luft nach oben hat. Wenn der so einen richtigen Schritt in die richtige Richtung macht, dann profitiert er natürlich absolut gesehen viel mehr als der schon alles richtig macht, weil der kann ja sich kaum noch verbessern, ne? Und deswegen einfach mal in die richtige Richtung loszugehen, dann kommt man zu diesem Ripple-Effekt, dass man dann spürt, wie gut einem das tut, und dann macht man das, kümmert man sich auch ein bisschen um die Bewegung mehr und dann ist man ein bisschen leichter, dann macht die Bewegung mehr Spaß, dann ist die Stimmung besser, dann, wenn ich schon dabei bin, dann ernähre ich mich gleich ein bisschen und so kommt man dann den Stein ins Rollen.
Da hätte ich jetzt mal eine ganz andere Frage. Wir sprechen jetzt ganz oft, oder Sie haben es gerade gesagt, ja, die sich dafür interessieren, die hören sich dann auch jetzt diesen Podcast an. Gibt es denn einen heißen Tipp, wenn ich jetzt jemanden im Umfeld habe, wo ich mir denke, oh ja, das würde dem gut tun und man sieht auch schon oder man hat schon aus der Krankheitsgeschichte gehört, ja, da kommt irgendwann mal was auf denjenigen oder diejenige zu. Wie könnte ich denn da die Motivation ein bisschen entfachen? Gibt es da einen heißen Tipp?
Ja, ich glaube, einfach übers Tun, gar nicht so sehr intellektualisieren, einfach mal zum Beispiel, anstatt ihn da, was weiß ich, zu McDonald's gehen zu lassen, einfach mal zum Essen einzuladen oder zu sagen, wir kochen heute noch was zusammen. Und das einfach, das zu erleben, wie einfach das ist und wie gut es dann einfach schmeckt. Ja, oder gar nicht Dinge jetzt irgendwie so als Sport zu deklarieren, wo vielleicht bei vielen dann wirklich schon die Jalousien leicht runtergehen, sondern einfach mal so ein bisschen draußen Zeit zu verbringen, sich ein bisschen zu bewegen. So einfach mitzunehmen, dann auch so ein bisschen zu begeistern und dann ranzuführen. Und dann, ja, vielleicht ein Stück weit dann aber auch übers Visualisieren. Ich bin immer zum Beispiel auch ein großer Fan, dass man auch mal seinen eigenen Körper quasi darstellt. Man kann ja wirklich ohne Strahlenbelastung zum Beispiel sich einfach mal die Arterien anschauen. Mit so einer Farbduplex-Ultraschalluntersuchung, das ist kein Hexenwerk. Dann kann man einfach mal sehen, habe ich denn schon Arteriosklerose? Das ist oftmals sehr motivierend für die Leute zu sehen, okay, das, was ich jeden Tag meinem Körper antue, hat echt eine Konsequenz. Und wenn diese Plaque jetzt aufreißt und dann in meinem Kopf spielt, ich will nicht mit einer Halbseitenlähmung aufwachen. Und tatsächlich für viele ist dann auch Angst quasi ein Motivator. Man kann sie aber auch dann ethisch nutzen und dann eben die Leute wiederum sozusagen ja, positiv abholen und sagen, du kannst eben was dran ändern. Du bist kein Opfer, du kannst selber dein Risiko für ein solches katastrophales Ereignis wie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall um 90% senken. 9 von 10 Herzinfarkten können wir verhindern. Das ist immer so das Krasseste. Die häufigste Todesursache mit Abstand sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Fast alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben die gleiche Ursache, die Arteriosklerose, also deutsch gesagt die Arterienverkalkung. Ja? Und im Gegensatz zum Bauchspeicheldrüsenkrebs, wo man einfach sagen muss, wenn jetzt der Nachbar daran verstirbt, ja krass, echt schlimm gelaufen, aber man hätte auch gar nicht gewusst, was man jetzt ihm hätte raten sollen, anders zu machen, weil wir kennen da nicht so die klaren Zusammenhänge. Bei der Arteriosklerose kennen wir sie. Wir wissen, was wir alles wie einstellen müssen. Wir tun es nur nicht. Ja? Mhm. Also wenn du mal auf die Fußgängerzonen gehst, 100 Leute fragst, was Arteriosklerose ist, kriegst du vielleicht 20 richtige Antworten. Wenn du dann fragst, was die Risikofaktoren sind, werden es schon weniger. Und wenn du dann fragst, wie sind denn deine eigenen LDL-Cholesterinspiegel, Lipoprotein klein a, HbA1c und wo sollen sie sein, dann wird es verdammt leise. Und das sind verschenkte Lebensjahre. Das ist eigentlich Wahnsinn. Wir bringen unser Auto, ständig irgendwie zur Inspektion. Jeder weiß, was Luftdruck in den Reifen ist, wie schnell wir fahren, ob wir noch genug Benzin haben. Aber diese wichtigsten, ich nenne die mal Health KPIs, die über Lebensjahre und Lebensfreude entscheiden, kennt keiner. Und es wäre so einfach, die zu bestimmen. LDL-Cholesterin kostet 1 Euro. Lipoprotein, klein a, muss man einmal im Leben bestimmen, weil es ein genetischer Faktor ist, kostet 20 Euro. Ja, und dann weiß man's.
Und das sind auch die Werte, die an jeder kennen sollte.
Absolut, ja. Ich habe da auch so eine, keine Werbung, kostet auch nichts, aber ich habe da extra dafür mal so eine Checklist gemacht der 10 wichtigsten, ich nenne die mal Health KPIs, also ja, ich nenne Lebensversicherung letztens, wo ich sage, sage das mal zu meinen Coaches, wenn ich euch nachts um 3 wecke, dann müsst ihr, wie aus der Pistole geschossen, wissen, wie euer LDL-Cholesterin ist. Ihr müsst wissen, wo es sein soll. Ihr müsst das Lipoprotein klein a kennen, das HbA1c, den Blutdruck und noch ein paar andere übliche Verdächtigen.
Und weil du das Lipoprotein A angesprochen hast, das nur einmalig im Leben bestimmt werden muss, was steckt denn eigentlich hinter diesem Wert?
Genau, also das ist Lipoprotein klein a nennt man ja auch den kleinen frechen Bruder des LDL-Cholesterins, was ja die meisten wahrscheinlich kennen. Das ist ja quasi das böse Cholesterin. Und das Lipoprotein klein a sieht fast genauso aus wie das LDL-Cholesterin, hat aber noch so einen zusätzlichen kleinen fiesen Eiweißkringel, das Apoprotein klein a. Und das hat nochmal entzündungsfördernde Eigenschaften. Das heißt, dieses Lipoprotein klein a ist ein besonders fieses Blutfett sozusagen, was alle negativen Eigenschaften des LDL-Cholesterins hat, aber darüber hinaus gehen eben noch weitere negativen Einfluss eben über diese Entzündungsförderung. Und man weiß, dass eben Menschen mit einem erhöhten Lipoprotein klein a ein besonders hohes Herz-Kreislauf-Risiko haben. Und jetzt kommt das Ungerechte. Im Gegensatz zum LDL-Cholesterin, was wir ja schon durch unseren Lebensstil beeinflussen können, was zwar auch natürlich auch einen genetischen Faktor hat, aber vor allen Dingen auch beeinflussbar ist, ist es beim Lipoprotein klein a tatsächlich so, dass das sehr stark genetisch fixiert ist. Und es ist so, dass jeder fünfte von uns, also 20% der Bevölkerung, zu hohe Werte haben. Jetzt ist die sogenannte Awareness, neudeutsch, für dieses Lipoprotein klein a noch relativ schlecht ausgebildet, weil auch wir Ärzte, müssen uns an die eigene Nase fassen, oftmals früher gesagt haben, selbst wenn die Patienten zu uns kamen und das bestimmt haben wollten, gesagt haben, ja, wieso soll man es bestimmen, wir können ja wieso nichts gegen geben, weil im Gegensatz zu dem LDL-Cholesterin, wo wir Statine und viele andere Medikamente haben, gibt es aktuell noch kein zugelassenes Medikament, was das Lipoprotein klein a relevant absenkt. Aber trotzdem muss es jeder Mensch wissen, warum. Weil ich dann eben alle anderen Risikofaktoren, wenn ich betroffen bin, von einem erhöhten Lipoprotein klein a-Wert entsprechend absenken kann. Denn das Gesamtrisiko ergibt sich ja aus dem Zusammenspiel aller Risikofaktoren. Und wir sind kurz davor, dass Medikamente, die auch ganz spezifisch dieses fiese Blutfett absenken können, zugelassen werden. Es laufen Studien, Phase-3-Studien. Ich habe auch schon selber Videos da gemacht, wo auch Leute sich jetzt schon einschreiben für diese Studien, die sozusagen, weil es gibt viele Menschen, das sind dann gerade diese Herzinfarktfamilien, wo man Leute dann auch gegenüber sitzen hat, wo man sagt, wieso hat der jetzt eigentlich Arteriosklerose? Der joggt, der isst das Richtige, der macht alles richtig, der raucht nicht und hat dann aber Arteriosklerose. Und da findet man extrem häufig isoliert dieses Lipoprotein klein a. Und wie gesagt, wir werden es bald behandeln können. Und jetzt kann man es, aktuell ist der einzige Weg, es zu behandeln, die Blutwäsche, die Lipidapherese. Aber das ist natürlich nicht nur sauteuer, sondern auch eine sehr belastende Sache. Und vor allen Dingen hat man dann ja auch nicht gleichmäßige Werte, sondern kann man sich gut vorstellen, zickzack, ne? Also kurz vor der Lipidapherese ist dann wieder angestiegen, dann wird es wieder runter und das ist natürlich auch nicht gut. Und das ist ein richtiger Mehrwert, den wir bald haben werden. Das wird wahrscheinlich 2026 werden wahrscheinlich die ersten sozusagen hochspezifischen, hochwirksamen Medikamente auf den Markt kommen, die dieses Lipoprotein klein a um 80-90% absenken können.
Also genetisch bedingt bedeutet auch, kein Sport, keine gute Ernährung, hilft nichts.
Doch, das hilft schon, weil ja letzten Endes, wir wollen ja nicht sozusagen den Laborzettel verschönern, sondern wir wollen ja unser Gesamtrisiko verbessern. Das heißt, es sollte sogar gerade eine Motivation sein, alles andere sozusagen besonders gut zu machen. Das heißt, ich muss dann meinen LDL-Cholesterin besonders gut einstellen, weil natürlich ist es ja auch so ein Punkt, dieses Lipoprotein klein a, weil es ja angeboren ist, das wirkt quasi von Kindesbein an auf meine Arterien. Ja, das ist so ein bisschen, wie man auch sozusagen bei dem, wenn man jetzt als Risikofaktor jemand fragt, ja, rauchen Sie denn ja? Und wenn ja, seit wann und wie viel? Da gibt's ja diese Package Years, die man berechnet. Also wie viel Packungen sozusagen pro Tag und wie viele Jahre? Und so berechnet man das jetzt auch bei den Fettstoffwechselstörungen. Und wenn jetzt eben sowas angeboren ist, ne, wenn ich also quasi schon von Kindesbein an dieses hohe Lipoprotein klein a, dann weiß ich eben, dass das eben schon sehr lange auf meine Arterien einwirkt und natürlich dementsprechend besonders ernst genommen werden muss. Aber, und das ist diese ganz wichtige Botschaft, weil viele so diesen Instinkt, also viele so halt sagen mal, ja, ich habe erhöhte LDL-Cholesterinwerte oder erhöhte Blutwerte von dem und dem, aber bei uns ist es bei allen so, so nach dem Motto, ob das dann nicht so schlimm wäre oder weil es genetisch ist, ob man da nichts machen könnte, aber selbst wenn es genetisch ist, dann habe ich ja heute Gott sei Dank trotzdem ganz viele Möglichkeiten. Das ist eigentlich die Grundmessage. Wir haben heute die glückliche Situation, dass wir bei fast allen Dingen selber extrem viel beitragen können, speziell in meinem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ne? Ich will gar nicht sagen, dass es noch ein paar seltene neurologische Erkrankungen gibt, wo wir vielleicht auch Status heute noch keine Therapie haben, aber das wird immer weniger. Und wie gesagt, also man selber hat es zum großen Teil in der Hand, für sein eigenes Schicksal zu sorgen.
Also Bewegung ein echter Gamechanger. Und
absolut, trotzdem, die Polypille.
Und trotzdem machen es so viele nicht. Wir hatten es kurz vorhin schon angesprochen.
Woran liegt das?
Ja, gibt es denn noch einen persönlichen Tipp?
Ja, vielleicht erstmal noch so ein bisschen auch
Ja, woran liegt's gerne?
Nee, genau, weil das ist ja immer auch so ein bisschen mit so, ganz oft kommt dann immer so gleich diese Schuldfrage, ja, ich bin zu schwach und warum können andere und ich nicht so. Man muss ganz klar sagen, es ist auch wiederum ein Stückchen weit so unser genetisches Erbe. Dass wir, dieser innere Schweinehund, wie man immer nennt, ist auch ein bisschen unser genetisches Erbe, weil für unsere Vorfahren, die ein ganz anderes Leben hatten, die ja eigentlich eher genau das gegenteilige Problem haben, die hatten ja eigentlich eher den Energiemangel zu fürchten, die hatten Hungersphasen, ja, die haben nicht dreimal pro Tag ihr Essen auf dem Teller gehabt, ja, und die mussten ständig, um Kalorien zu bekommen, sich bewegen, wiederum Kalorien verbrennen. Also wir leben in einer Zuvilisation, ja, ständig zu viel, ja. Hochverarbeitete Ernährung, Zucker, Kalorien und so weiter. Und wir sind aber optimiert durch unsere Evolution auf genau die Unterschiede, sozusagen ein Leben des Mangels, mit dem wir super klar gekommen sind. Und vor diesem Hintergrund war natürlich Energiesparen ein Überlebensvorteil damals. Das heißt, dass wir abends nach der Arbeit uns eher so danach fühlen, auf dem Sofa liegen zu bleiben und Netflix zu gucken und mit der Handy-App alles zu bestellen, ohne irgendwie uns bewegen zu müssen, ist auch ein bisschen quasi in unserer DNA drin, weil früher war das ein Überlebensvorteil, aber heute bringt es uns halt früher ins Grab. Und wenn wir das so durchschauen, dann müssen wir halt Mittel und Wege finden, ja, aus diesem Dilemma auszubrechen.
Der Schweinehund.
Oh, also, ja. Die Tipps wolltest du haben.
Ja, genau. Also einmal haben wir schon gehört, die Sporttasche vor der
Haustür. Genau, also letztendlich wirklich kreative Wege finden, sich selber so ein bisschen zu überlisten. Also die Dinge, von denen man weiß, dass sie einem gut tun, ganz einfach, also so einfach wie möglich zu machen, so angenehm und so einfach wie möglich zu machen. Game Changer, und das ist auch das, was ich im Coaching immer vermittle, sind Systeme und Routinen, ja, dass ich dann irgendwann in dieses Stadium komme, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenken muss, die Dinge, die mir gut tun, mich bewusst zu entscheiden, weil Entscheidungsenergie braucht ich auch. Ja, wenn ich aber, also bei mir ist zum Beispiel so, deswegen kann ich zum Beispiel Morgenroutine empfehle ich unheimlich gerne. Ja, das steht man einfach nur einfaches Gut, aber es geht irgendwann, man steht eine Stunde früher auf oder wie lange man eben auch dafür investieren will. Und hat den super Vorteil, die Welt schläft noch. Ja. Die geliebten Kinder schlafen auch noch. Man hat Zeit für sich. Das Telefon klingelt nicht. Man wird nicht genervt vom Chef oder vom Kollegen. Und man kann wirklich für sich was tun. Ja. Und dann kann man eben, jeder kann sich dann für sich genau passend die Routine zusammenbasteln, die einem gut tut. Natürlich sollte immer so ein bisschen was dabei sein, wo so ein bisschen innere Einkehr, dass man so ein bisschen, wie du es auch gesagt hast, Dankbarkeitsübungen macht oder auch den Tag so ein bisschen vor dem geistigen Auge Revue passieren lässt und sich schon ein paar Dinge überlegt. Aber auch eben Körperlichkeit ein bisschen, ich mache mal Dehnübungen, ich mache Sport mit dabei. Und dann hat man schon gleich sozusagen am Anfang des Tages die richtigen Weichen gestellt und musste sich gar nicht dazu überreden. Ne? Und das zweiter Tipp, auch so ein Commitment zu machen, dass man ein Trainingsbuddy hat. Ne? Dass man sagt, okay, wenn ich jetzt dreimal pro Woche ins Fitnessstudio gehen will, dann suche ich mir jemand, der das gleiche Ziel hat. Und wir machen zum Beispiel auch so eine Regel, wenn jemand absagt, kostet 5 € in die Trainingskasse oder sowas. Oder was eben gut hilft bei einem. Und dass man vor allen Dingen auch die Termine mit sich selber, ich meine, was ist mehr wert als die Gesundheit? Und trotzdem fällt es immer hinten runter. Ja, dass man diese Termine fest in seinen Kalender einträgt und so verteidigt gegen den Alltag wie einen Termin mit einem Rechtsanwalt, der 300 € die Stunde nimmt. Ja, dem würde man auch nicht einfach sagen, oh nee, jetzt heute niedelt's ein bisschen, aber ich keine Lust so. Ne? Also das Planung ist ganz, ganz wichtig, System und Routine entwickeln und wie gesagt, Atomic Habits von James Clear, da kann man das alles lernen und es ist viel mehr lernbare Technik und Tipps und Tricks und Flexibilität und Kreativität, als dass es irgendwie jetzt eiserne Willensstärke ist. Mhm. Das hilft auf Dauer meistens nicht so viel.
Ja, und ich muss sagen, wenn ich dann am Nachmittag mir denke, ich muss in Sport, ich war ja morgens schon. Das ist geil, das ist oder? Ein richtig geiles Gefühl.
Ja. Und was auch eine super Sache ist, dieses Habit-Stacking, ja, dass man Dinge verbindet, also wenn ich jetzt mir was Neues angewöhne, was für mich gut ist, dass ich das dann ranhefte an etwas, was ich sowieso schon immer mache. Mein Paradebeispiel ist, weil gerade so die Heißdüsen irgendwie Führungspersönlichkeiten, Unternehmer, CEOs sagen, ja, keine Zeit für Sport und so, bin wichtig, ich muss tausend Sachen machen. Ich sage, okay, aber sie putzen sich auch morgens die Zähne 2 Minuten, oder? Warum können sie das nicht einfach 2 Minuten im Wall-Sit machen? Ja, jeder macht das und das kann man auch im Wall-Sit machen oder andere Übungen machen. Ja, man kann also viele Dinge auch.
Was ist genau nochmal der Wall-Sit?
Na, Wall-Sit, man setzt sich quasi sozusagen rechtwinklig an die Wand und kann dann so die Zähne putzen. Ja, und das ist eine isometrische Übung, wo die Oberschenkel hat man sozusagen in 2 Minuten die gesamte Beinmuskulatur trainiert und das sieht lächerlich aus, aber am Anfang darf man es gar nicht 2 Minuten machen. Ich habe schon mal einen gehabt, der hat sich dann eine Zerrung geholt, da muss er langsam anfangen. Aber dieses alles, was regelmäßig ist, macht einen gigantischen Unterschied. Ja, ich meine, ich bin jetzt 51 Jahre, aber dadurch, dass ich jeden Morgen in meiner Morgenroutine lächerliche 3 Minuten, wenn überhaupt, wo der Kaffee durchtröpfelt, meine Yoga-Übung mache, bin ich brutal dehnbar und kann bei gestreckten Beinen mit meinen Handflächen auf dem Boden, wo die meisten anderen Leute irgendwie sich verrenken müssen. Und das ist auch wieder so eine interessante, ja, gut gedehnt kommt man auch psychisch entspannter durch den Tag. Das ist auch was für mich Wahnsinn war zu betrachten, ne? Dass man ja mal denkt, okay, jeder weiß, wenn ich jetzt Stress habe und psychisch angespannt bin, dann kann die Masseuse zum Beispiel das an meiner Nackenmuskulatur, die dann hart ist, erkennen. Aber umgekehrt ist es den meisten Leuten nicht bekannt, dass wenn ich über die Körperlichkeit eine Entspannung herbeiführe, dass ich das dann auch ein Feedback auf meine Psyche gibt.
Dazu habe ich ein ganz gutes Motto, steh auf um 4 und der Tag gehört dir. Ob das jetzt 4, 5 oder 6 Uhr ist, ist einfach perfekt.
Ja, sehr gut. 4 ist schon ein bisschen bäckermäßig, aber ja, also ich stehe um 5 auf und ich kann das nur empfehlen. Also, und das, man gewöhnt sich dran. Ja, man geht dann, also man muss sich das einfach vor Augen halten. Natürlich geht man dann auch entsprechend irgendwann oder sollte man dann auch eine Stunde früher ins Bett. Aber diese Stunde abends, was macht man da? Da ist man meistens von der Arbeit erschlagen und geistig halb tot, wird dann vielleicht noch ein bisschen Tatort geguckt, der jetzt nicht schlecht ist, okay. Aber ausgeschlafen morgens im Vollbesitz seiner Kräfte kann man diese gleiche Stunde für viel coolere Sachen nutzen und eben Dinge tun, die einem selber Freude machen und einen voranbringen. Und die man aber sonst immer hinten runterfallen lässt, weil der geschäftige Alltag einen gar nicht dazukommen lässt.
Ja, ich muss sagen, leider kommen wir schon zum Ende unseres Podcasts. Es war wirklich sehr schön, über diese Themen zu sprechen. Ich wiederhole nochmal, wir haben insgesamt über die Psyche und Herzgesundheit gesprochen und eben auch den Blick gewagt, wie Bewegung Einfluss auf ein starkes Herz hat. Ja, ich würde sagen, unser Fazit ist,
ich habe heute gelernt, werden Sie CEO Ihrer eigenen Gesundheit oder deiner eigenen Gesundheit. Herz und Psyche sind untrennbar miteinander verbunden. Ob durch Stressmanagement, bewusste Ernährung oder regelmäßige Bewegung, wir haben mehr Einfluss auf unsere Gesundheit, als wir oft denken. Kleine Schritte im Alltag können Großes bewirken für Herz und für die Seele. Deshalb möchte ich jetzt nochmal alle motivieren, starten Sie besser heute noch einen kleinen Schritt zum bewussteren Leben als morgen.
Also schön hätte ich es auch nicht sagen können.
Ja, wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem Gast, Dr. Stefan Waller, aka Dr. Hart. Nicht vergessen, gerne auch mal googeln. Für die klaren Einordnungen, vielen Dank. Für die wertvollen Hinweise. Und natürlich danken wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein.
Ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen, wenn Sie Fragen haben oder unsicher sind, sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Dieser Podcast ersetzt natürlich keine medizinische Beratung. Er soll Orientierung geben und den Weg zu guter Vorsorge erleichtern.
Ja, das waren Sabine Jocham und Sabrina Volkmann von Allianz Privaten Krankenversicherung. Und Sie hörten den Allianz Gesundheitstalk, den Podcast rund um Gesundheit, Prävention und Geschichten, die bewegen. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Auch an Sie.
Tschüss.
Jetzt kommt Werbung.
Du möchtest Innovation vorantreiben und die Versicherungsbranche revolutionieren? Erfahre mehr über deine vielfältigen Karrieremöglichkeiten auf careers.allianz.com. Join us. Let's care for tomorrow.